Papierschnitt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser weiteren Folge. Heute reden wir wieder über ein Buch mit dem Titel Farm der Tiere oder auf Englisch Animal Farm von George Orwell. Und bevor wir mit dem Buch reinstarten, möchte ich noch eine kurze Sache, die ist thematisch sogar schon ein bisschen an dem Buch geknüpft. Denn kann mir jemand mal verraten, ich könnte es googeln, aber ich möchte es einfach von euch wissen. Kann mir jemand verraten, warum man Sau so als Steigerung für irgendwas nimmt? Also, das ist sau wichtig. Das ist sau gut, sau cool. Gibt es auch Negativbeispiel? Bestimmt. Das ist sauschwer, zum Beispiel. Also warum ist Sau so eine Steigerung, dass irgendwas noch besser, noch schwieriger, noch leichter? Das ist ja sauleicht. Also warum ist die Sau da so reingewachsen, dass sie so ein großes Amt innehat? Na klar, das Schwein, das ist ein wichtiges Tier in der Gesellschaft. Leider immer noch zu viel auch für Essensproduktion, Leute. Lebt so, dass es Tieren gut geht, bitte. Aber warum hat es die Sau weiter oben geschafft? Es hätte ja auch was anderes sein können. Also der Eber ist es nicht. Ist auch voll in Ordnung, dass es der Eber nicht geworden ist. Es hätte ja auch ein Schaf sein können. So, ist scharf cool. Ist mega scharf. Also scharf an sich, ne? Oder ein Esel. Esel cool. Naja. Das nur mal kurz dahingestellt, weil es geht heute auch um Schweine. Aber bevor wir mit dem Buch richtig reinstarten, möchte ich mit euch über George Orwell reden. Wer war das überhaupt? Nämlich George Orwell, eigentlich Eric Arthur Blair, war ein britischer Schriftsteller, Journalist und Essayist. Ja, er wurde 1903 in Motihari, Britisch-Indien, geboren und starb 1950 in London. Er gilt als einer der wichtigsten politischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Sein Leben war aufregend, kann man fast sagen, denn Orwell wuchs größtenteils in England auf. Nach der Schule arbeitete er zunächst als Polizist im britischen Kolonialdienst in Burma. Später wurde er Schriftsteller und Journalist und beschäftigte sich stark mit Armut, Politik und sozialer Ungerechtigkeit. 1936 kämpfte er als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republikaner. Diese Erfahrungen beeinflussten ihn stark und seine politischen Ansichten und seine Bücher. Also man kann schon sagen, der Mann hatte sich sehr für Politik interessiert. Und das kommen wir auch nämlich gleich weiter sehen, seiner politischen Haltung. Nämlich Orwell war ein demokratischer Sozialist und setzte sich gegen Totalitarismus ein. Schwieriges Wort, Imperialismus, politische Unterdrückung, und seine Werke sollten zeigen, wie gefährlich diktatorische Systeme sein können. Und das ist auch gleich nochmal ganz doll Thema bei Animal Farm. Ja, seine berühmtesten Bücher sind zum einen Animal Farm zum Beispiel, das kurz ausgedrückt eine politische Fabel über eine Tierrevolution, die zu einer Diktatur wird. Oder auch 1984. Ein Roman über einen totalitären Überwachungsstaat, in Klammern Big Brother. Jetzt kann man natürlich sagen, 1984 ist schon ein bisschen her, aber er war ja auch, er hat ja früher gelebt. Deswegen war das so eine kleine Dystopie, wie es denn aussehen könnte. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht gelesen, vielleicht kommt das nochmal irgendwann, kann ich nichts zu sagen. Aber selbst ich kenne das, das Buch, und ja, generell ist einfach George Orwell ein sehr berühmter Literaturschriftsteller, der sehr viel damals für die Bildung beigetragen hat. Und das auch nicht immer so gut ankam, muss man sagen. Denn Orwell gilt als einer der wichtigsten Autoren politischer Literatur. Seine Bücher waren vor Propaganda, Überwachung, warnen vor Propaganda, Überwachung und Machtmissbrauch und sind bis heute sehr einflussreich. Was ja erstmal eine gute Sache ist. Und wir starten dann auch gleich rein mit unserem heutigen Buch. Ich habe es auf Deutsch gelesen, ich habe es auf Englisch angefangen, ich habe das englische Buch in einer Geschenkkiste oder aka ich schmeiß meinen Müll einfach auf die Straße und guck, was passiert. Aber da war wirklich mal ein bisschen was Sinnvolles drin, habe ich als englische Buch gefunden und dachte mir so, warte mal, irgendwie klingelt da was. Mir wurde doch schon mal von Animal Farm erzählt, dass das so, ja, einfach sehr, wie sagt man, auf Realismus basiert, auf einer Farm, dass es verschiedene Charaktere gibt in einem Staat. Und dieser Staat wird dann eben, ja, von den verschiedenen Charakteren mal besser, mal schlechter genutzt oder ausgenutzt, kann man auch fast sagen. Und da habe ich das Buch her, habe das angefangen auf Englisch zu lesen, aber ich habe mal wieder festgestellt, und auch da könnt ihr mal gerne irgendwas zu sagen, wie ist das mit euch gewesen? Lest ihr englische Bücher? Wenn ja, wie seid ihr da hingekommen? Also mir wurde auch mal gesagt, das ist das gleiche wahrscheinlich Prinzip wie bei Serien und Filme. Als ich damals angefangen habe, Filme und Serien auf Englisch zu schauen, habe ich mit einer Serie angefangen, die kannte ich schon auf Deutsch. Ich habe Filme geguckt, die ich schon kannte auf Englisch, also beziehungsweise ich kannte auf Deutsch schon, habe die auf Englisch nochmal gesehen, sodass ich da besser reingekommen bin. Und vielleicht müsste ich das auch nochmal machen mit einem Buch, was ich kenne. Ich glaube, es gibt auch leichte und schwere Bücher, was man lesen kann. Ich glaube, das ist ein relativ schwieriges Buch, weil vielleicht, also es ist natürlich einfach geschrieben, Animal Farm, so ist es nicht. Aber ich glaube, es gibt da vielleicht noch einfache Romane, die man besser verstehen kann auf Englisch. Ich kann Englisch ganz okay inzwischen, aber mir fehlt, es ist das zweite Buch, was ich jetzt versuche auf Englisch zu lesen. Ich habe noch mal eins angefangen, da kommen wir noch mal irgendwann später zu, gibt's auch eine Folge zu. Aber es fehlt mir so ein bisschen der klare Bezug zum Buch irgendwie. Ich habe da nicht so diese Verbindung zu und verliere dann schnell Lust. Und deswegen habe ich mir das dann noch mal ausgeliehen in der Bücherei auf Deutsch. Und das habe ich dann auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Denn das Buch ist gar nicht lang. Es ist, also die Taschenbuchvariante, die ich hier habe, sind 147 Seiten. Und es ist halt auch Taschenbuchformat, also nicht groß. Und man kann es wirklich gut weglesen. Die letzten, ich glaube, 20 Seiten ungefähr, sind auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, es ist hier getitelt mit, Entschuldigung, mit, Presse. Genau, hier, Pressefreiheit. Also er spricht erstmal über die Farben der Tiere und dann letzten 20 Seiten ungefähr über die Pressefreiheit und hat dann auch so ein paar Interviews und wie er das alles sieht und so weiter. Also da ist es sehr an die Wahrheit geknüpft. Ich werde natürlich hier wieder nicht spoilern, ist klar, in der Folge, aber das mal am Rande dazugestellt. Und deswegen habe ich es auf Deutsch gelesen. Ich möchte einmal kurz das Buch beschreiben. Man sieht erstmal George Orwell, Farben der Tiere, ein Märchen ist es, vom Verlag Diogenes, spricht man es aus? Kenne ich es auch so noch nicht. Und ganz vorne ist zu sehen, eine Flagge kann man sagen, eine rote Flagge. Dort ist ein Schwein zu sehen, ein Eber, ja, keine Sau, sondern ein Eber. Und diese Eber hat eine schwarze Flagge in der Hand, die gehisst wird. Und ich persönlich finde das sehr nah dran, schon an den Farben des Nationalsozialismus. Rot und Schwarz. Also aus so einem Grund, das hat schon sehr viel was von Nationalsozialismus in Deutschland. Was ja auch dann thematisch dazu passt, dass er gegen Diktaturen ist und dagegen schreibt. Dann möchte ich einmal vorlesen, was hinten drauf steht, weil es ist kein richtiger Klappentext, es ist nicht eine Zusammenfassung vom Buch. Es sind Auszüge davon aus, ich würde fast sagen, Interviews nicht, sondern, wie nennt man das, Kritiken, kann man das so sagen, wenn verschiedene Literaturverlage oder wer auch immer darüber schreibt, die das Buch gelesen haben, kann man fast so sagen, ne? Würde ich behaupten, die werde ich einmal vorlesen und dann erzähle ich noch ein bisschen was über den Inhalt und dann werde ich ein bisschen was im Buch vorlesen und so ist das hier gestaltet. Ich fange mal an. Dem Roman liegt die Überzeugung zugrunde, dass alle Revolutionen letzten Endes nur eine Verschiebung im Kaleidoskop der Macht herbeiführen, dass die Grundstruktur der Gesellschaft aber immer die gleiche bleibe. Dieser Pessimismus zeigt, dass die Farm der Tiere mehr ist als nur eine Satire auf die kommunistische Revolution in Sowjetrussland. Die Satire zielt nicht nur auf den ehemaligen historischen Tatbestand, sondern auf jede Revolution überhaupt, deren Ursachen und Antriebe, deren Versagen und endliche Verkehrung ins Gegenteil Orwell an einem animalischen Staatswesen demonstriert. Kindlers Literaturlexikon. Seit Gullivers Reisen ist keine Parabel geschrieben worden, die es an Tiefe und beißendem Spott mit der Farm der Tiere aufnehmen kann. Arthur Köstler. Die Details der Geschichte wollten mir ziemlich lange nicht in den Sinn kommen, bis ich eines Tages einen kleinen Jungen sah, vielleicht 10 Jahre alt, der ein riesiges Zugpferd einen schmalen Pfad entlang lenkte und es jedes Mal, wenn es sich zum Abwenden versuchte, peitschte. Es kam mir zum Bewusstsein, dass, wenn solche Tiere sich ihrer Kraft nur bewusst würden, wir keine Macht über sie hätten und dass die Menschen die Tiere in ihren ziemlichen derselben Weise ausbeuten, wie die Reichen das Proletariat. George Orwell. Gut, das ist eine Kritik, also kein, also er hat einfach über sich selbst geschrieben, wahrscheinlich wie er auf das Buch gekommen ist, weil er sich wahrscheinlich gedacht hatte so, es kann doch nicht sein, dass die Tiere sich so unterdrücken lassen von uns und bitte, ich sag's nochmal ganz Deutlichkeit, behandelt alle Tiere gut, Leute. Bitte, Tiere leiden wirklich schon genug und wir Menschen haben sie wirklich nicht gut behandelt. Wirklich nicht, als gesamtgesellschaftlich gesehen, Menschheit, ist klar. Und ich glaube, das war dann der Auslöser dafür, dass er das Buch geschrieben hat, weil wenn nicht Leute die Macht bewusst geworden wären, in dem Fall die Tiere, dann wäre das also gar nicht so weit gekommen. Und das ist ja dann auch ein schöner Übergang zu dem Buch Animal Farm. Denn Animal Farm ist eine politische Fabel aus dem Jahre 1945. Das Buch erzählt von Tieren auf einer Farm, die sich gegen ihren menschlichen Besitzer auflehnen und eine eigene, gerechte Gesellschaft aufbauen wollen. Die Handlung ganz kurz zusammengefasst ist, auf einer Farm werden die Tiere vom Bauern Jones schlecht behandelt. Ein alter Eber namens Old Major ruft die Tiere dazu auf, gegen die Menschen zu rebellieren. Kurz darauf vertreiben die Tiere den Bauern und übernehmen selbst die Farm. Sie nennen sie Farm der Tiere und stellen Regeln auf. Die Schweine übernehmen die Führung, besonders Napoleon und Schneeball. Anfangs funktioniert die Farm gut und alle Tiere arbeiten zusammen. Aber dann kommen eben Sachen dazu, sowas wie Machtmissbrauch, Manipulation, Unwissenheit, Vergangenheitsverklärung kann man fast sagen. Und Schweine kommen da nicht ganz so gut weg, sagen wir es mal so. Und die Bedeutung des Buches. Ja, der Roman ist eine politische Allegorie. Es steht symbolisch für die Entwicklung der Sowjetunion nach der Russischen Revolution. Als Beispiel nur, wenn man das anlehnen könnte. The Old Major, der alte Bürgermeister von der Farm, ist an Karl Marx angelehnt. Ich kenne die ganzen Leute nicht so ganz richtig, außer jetzt ein paar, aber Bauer Jones ist zum Beispiel angelehnt an Zar Nikolaus II. Die Revolution der Tiere ist die Russische Revolution. Und Napoleon ist angelehnt an Josef Stalin. Das Buch kritisiert, wie eine Revolution, die Gleichheit verspricht, in eine Diktatur umschlagen kann. Das sind erstmal so die Hard Facts zum Buch und diese klassischen Analogien zur wirklichen Welt. Ich persönlich fand, bis ich das Buch dann zu Ende gelesen habe und mir auch mal die ganzen Sachen durchgelesen habe, dachte erst die ganze Zeit, es geht um die Diktatur im Deutschen Reich. Also halt, als Hitler da eben an der Macht war, weil es schon sehr, sehr viele Parallelen hat. Und ich finde, da merkt man auch wieder so, okay, Diktaturen haben anscheinend auch sehr, sehr viele Parallelen, denn es geht, wie schon gesagt, um Machtmissbrauch, um Manipulation, um Angst schüren, um Hass schüren. Wir brauchen ein Feindbild. Das Feindbild ist das und das. Und wenn das Feindbild weg ist, dann geht's uns allen gut. Und genau das ist es ja eben. Diese totale, erstmal totale Angstschürung, diese totale, auch immer diesen Totalen gesprochen, also dieses Nichts oder Alles, so ein bisschen. Und dieses, wir haben die Macht und wir müssen es durchsetzen und wenn wir nicht handeln, dann macht's niemand. Wir müssen selber für unser Schicksal einstehen und bla 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 und was nicht da alles erzählen. Und es braucht verschiedene Charaktere dann dafür. Es braucht diesen einen sympathischen, charismatischen, der nichts scheu ist zu lügen, der sich vor die Masse stellt und sagt, so ist es, das ist unser Feindbild, wir müssen da was gegen machen. Dann gibt's Leute, die ausführende Gewalt sind, dann gibt's Leute, die ja, einfach so mit Hass und Gewalt dagegen schüren. Dann gibt es Leute, die gut reden können, die einfach Leute so ein bisschen bei Laune halten, von wegen, ach, meinst du wirklich, das war so? Bist du ganz sicher, dass es damals so war? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast es falsch verstanden. So, und dann gibt's Leute, die denen zugeneigt sind, weil die hart arbeiten wollen, die haben endlich was gefunden, wo sie sich festbeißen wollen. Und das ist ja so ein bisschen das Ding vom Staat, vom Staat dann, von der Diktatur dann eben so. Und wie es alles so aufbaut und dass man schneller reinrutschen kann, als einem lieb ist, das zeigt einem ja die ganzen Sachen, die man schon gesehen hat in Diktaturen. Und ja leider auch ein bisschen in gewisser Zeit jetzt immer noch. Also es ist ja immer noch aktuell, dass Leute immer noch diese verklärte Wahrnehmung haben anscheinend, dass es immer nur, es gibt diese, ja, es gibt dieses eine Feindbild, so, und wenn das weg ist, dann geht's uns allen gut. Dann ist doch alles in Ordnung. So, wir können alles, was wir negativ haben, können wir auf andere Leute immer schön ummünzen, so hier, 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 ihr seid schuld daran, dass mir es schlecht geht. Ja, und wenn du nicht mehr da wärst, wär's doch super. So. Und ich glaube daran, was die da oben sagen. Ja, die da oben ist so ein Spruch natürlich leider. Aber ich glaube daran, was die da oben sagen. Die werden schon richtig sein. Und genau so ist es hier auch. Also genau so ist es bei Animal Farm auch. Die sagen auch jedes Mal, ja, nee, früher war das ja das viel schlechter mit den Bauern. Und ja, okay, ja, die Sau dann, die eben Napoleon als Beispiel oder Schneeball, die sind jetzt an der Macht und das sind unsere Denker, weil die ganz schlau sind. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ist spannend auf jeden Fall geschrieben, deswegen, die schlau sind und uns führen, und warum sollten die uns denn was Schlechtes wollen? Das stimmt doch gar nicht. Die wollen doch nur das Beste für unser Volk, für unseren Staat, die sind doch auch ein Teil von unserem Staat. So, also wir sind ja alle eins. Aber dass es da ein Machtgefälle gibt und dass es Leute gibt, die einfach nur ihren Vorteil daraus schlagen wollen, das sehen manche nicht, manche auch schon. Auch diese Charaktere gibt's natürlich, die in Widerstand gehen und dagegen angehen wollen, das total gut ist, aber halt nicht gehört werden. Weil was ist immer lauter? Richtig. Die Negativschlagzeilen sind immer lauter als das Positive. So kann man es vielleicht sagen. Denn sei es jetzt, uns ganz runterzubrechen, man merkt sich selber immer nur meistens, 8 Leute können sagen, boah, toller Haarschnitt, die eine Person sagt, boah, ist mega hässlich. Was merkt man sich eher? Das Hässliche wahrscheinlich. So. Könnte man zumindest. Und dann eben, dass die immer lauter sind, keine Ahnung, bei Kommentaren oder so, 500 Leute gefällt dein Video und 2 sind absolute Hater und die schreiben Kommentare, weil die Leute, denen es gefällt, schreiben nichts, als Beispiel. So, denen ist, die sagen einfach, passt, supi, top. Und alle anderen beschweren sich und hier und da sind laut. Und das ist schwer umzugehen und ist schwer zu verstehen und beziehungsweise auch einfach gefährlich, muss man sagen. Weil, wie Alligator schon mal gesagt hat, ich muss ihn nochmal zitieren, die Menschheit ist nicht böse, die Menschheit ist nur dumm. Nein, die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm. So rum. Ja. Ja, also mehr möchte ich dann auch gar nicht zum Inhalt vielleicht sagen. Ich werde dir mal was vorlesen eben. Es gibt verschiedene Charaktere auf diesem Hof. Am Anfang ist eben der Mensch da. Der Mensch behandelt die Tiere wirklich wie Dreck. Das ist bodenlos. Massentierhaltung hast du nicht gesehen. Und müssen arbeiten, schuften jeden Tag 24/7, genauso wie es leider jetzt immer noch ist. Und die Tiere sind irgendwann so, boah, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Und irgendwann gibt es die Revolution. Dann werden sie eben, ja, den Bauern verjagen sie mit Gewalt, so ein bisschen auch. Und dann sagen sie so, oh mein Gott, jetzt haben wir so einen Hof hier alleine. Was machen wir denn jetzt? Ist ja mega geil. Und dann wird auch ganz schnell klar, wer da ein bisschen nur die Führung in die Hand nimmt, die Schlauen nämlich, die sagen, ah, wir müssen jetzt hier was machen, wir stellen Regeln auf, Tiere immer an erster Stelle und Tiere sind toll und wir werden jetzt für uns selber sorgen, nicht mehr für den komischen Bauern, der uns Sachen verkauft, sondern wir sind Selbstversorger jetzt, wir machen unseren eigenen tollen Staat und das läuft doch alles gut. Wie gesagt, bis dann Leute eben auch anfangen, zu viel zu wollen, zu viel Machtgefälle haben, zu viel Intrigen auch herrschen. Es gibt dann ja auch immer so Intrigen zwischen den einzelnen Lagern und zwischen den einzelnen Tieren wird dann immer schon geguckt so und dann werden ja auch einfach politische Gegner, kann man ja fast schon sagen, ausgeschaltet. Ja, es wird einfach mit Gewalt gekämpft und alle, die dagegen sind, tschüss. Das ist nicht gut, nicht schön und das ist keine gute Sache und deswegen ist es ein sehr wichtiges Buch. Ich fand's auch echt gut. Bevor ich jetzt aber zu meinem endlichen Schlussfazit komme, möchte ich noch etwas aus dem ersten Kapitel vorlesen. Da lernt man nämlich so ein bisschen einmal die verschiedenen Tiere kennen.
Mhm.
Bald begannen auch die übrigen Tiere einzutreffen und es sich nach ihrer jeweiligen Art bequem zu machen. Zuerst kamen die drei Hunde, Glockenblume, Jessie und Zwickzwack. Und dann die Schweine, die sich im Stroh direkt vor der Plattform niederließen. Die Hühner hockten sich auf die Fenstersimse, die Tauben flatterten in Sparrenberg auf, die Schafe und Kühe lagerten sich hinter den Schweinen und fingen an, wieder zu keulen. Die beiden Zugpferde, Boxer und Kleeblatt, kamen gemeinsam herein. Sie gingen sehr langsam und setzten ihre mächtigen, behaarten Hufe aus Furcht, es könnte irgendein kleines Tier im Stroh verborgen liegen, ganz behutsam auf. Kleeblatt war eine stämmige Mutterstute, die sich den mittleren Jahren näherte und die nach ihrem vierten Fohlen ihre alte Figur nie wieder so recht zurückgewonnen hatte. Boxer war ein Mordstier, beinahe 18 Hand hoch und so stark wie zwei gewöhnliche Pferde zusammen. Eine Blässe auf der Nase verlieh ihm ein etwas dümmliches Aussehen und er war auch wirklich keine große Leuchte, wurde aber wegen seiner Charakterfestigkeit und ungeheuren Arbeitskraft allgemein beachtet. Nach den Pferden kamen Muriel, die weiße Ziege, und Benjamin, der Esel. Benjamin war das älteste Tier auf der Farm und das übellaunigste. Er sprach selten und wenn, dann meist nur, um irgendwelche zynischen Bemerkungen von sich zu geben. Er sagte beispielsweise, Gott habe ihm zwar einen Schwanz geschenkt, um damit die Fliegen zu verscheuchen, doch er plötzlich würde lieber sowohl auf Schwanz wie Fliegen verzichtet haben. Er war das einzige Tier auf der Farm, das niemals lachte. Fragte man ihn, warum, so pflegte er zu entgegnen, er fände nichts zum Lachen. Trotzdem hing er, ohne dies offen einzugestehen, an Boxer. Die beiden verbrachten für gewöhnlich ihre Sonntage zusammen auf der kleinen Koppel hinter dem Obstgarten, grasten Flanke an Flanke und sagten nie einen Ton. Die beiden Pferde hatten sich eben niedergelegt, da schnürte eine Schar Entlein, die ihre Mutter verloren hatte, kläglich piepsend in die Scheune und watschelte hin und her, um einen Platz zu finden, wo man nicht auf sie treten würde. Kleeblatt legte mit ihrem langen Vorderbein eine Art Mauer um sie und die Entlein kuschelten sich ein und waren auf der Stelle eingeschlafen. Im letzten Augenblick kam Molly, die törichte, hübsche Schimmelstute, die Mr. Jones offen zwei Sitzer zog, geziert hereingetrippelt und malmte ein Stück Zucker. Sie wählte sich einen Platz weit vorne und begann kokett ihre weiße Mähne zu schütteln, in der Hoffnung, damit auf die roten Bänder aufmerksam zu machen, mit der sie zu flochten war. Zu allerletzt erschien die Katze, die wie üblich Ausschau nach dem wärmsten Plättchen hielt. Und sich schließlich zwischen Boxer und Kleeblatt drängte. Dort schnurrte sie Majors ganze Rede über zufrieden, ohne auch nur auf ein Wort zu dem zu hören, was er sagte. Nun, vielleicht kann man da schon ein bisschen raushören, was es denn für verschiedene Charaktere gibt. Wer jetzt drauf gespannt ist, wie es weitergeht, kann das Buch sehr gerne weiterlesen. Es gibt davon auch ein Hörbuch, wie ich hier hinten lesen kann. Nämlich auch als Diakonis Hörbuch erschienen, gelesen von Hans Korte. Genau. Und das Schöne, es geht nämlich dann gleich weiter und der Old Major spricht eben davon, dass liebe Genossen und Genossinnen, damit fängt schon an, das ist so die Sprachwahl, die da gewählt wird. Und der Old Major spricht eben davon, dass die Tiere irgendwann zu einer Revolution kommen, irgendwann wird es soweit sein. Und dann stellt er so ein bisschen Regeln auf oder sagt eben Sachen, die es einzuhalten gilt bei einer Revolution und was danach zu tun ist, damit es auch danach funktioniert. Und die Revolution kommt dann. Und was dann passiert, das könnt ihr gerne selber lesen. Ich fand das Buch sehr spannend, wie schon gesagt. Ich fand das Buch kurzweilig. Ich fand, man hat es schnell und gut lesen können. Ich wollte dann schon wissen, wie es weitergeht. Einfach so ein bisschen die Dynamik über die verschiedenen Jahre auf dem Hof mitzubekommen. Wie entwickelt sich das? Wie ist das aufgebaut? Und man hat sehr, sehr viele Parallelen leider gesehen zum echten Leben. Wie gesagt, ich fand, das sehr stark an die Diktatur in Deutschland, Deutschen Reich erinnert hat, was dann wahrscheinlich auch einfach zur Diktatur zurückzuführen ist. Hab da sehr viele Parallelen festgestellt. Im Nachhinein geht es eben um die Sowjetunion, aber auch da um die Diktatur. Also da bin ich jetzt nicht so belesen, wie zu dem, was im Deutschen Reich passiert ist. Aber es war schon sehr erschreckend zu sehen, wie exakt und genau man das halt einfach mit Tieren nachspielen kann. So, also es braucht an sich nur ein paar Individuen, ein paar, Anführungszeichen, klare Ansagen und zack, bist du dann Diktatur. Das geht so schnell, dass man sich gar nicht drüber gucken kann. So schnell kann man das machen. Ja, ich würde dem Buch eine 7 von 10 geben, weil, oder 7 von 10? Ja, doch, eine 7 von 10. Ich war kurz 8 über 10 überlegt, aber dadurch war es mir dann ein bisschen, ja, zu kurz kann man fast jetzt nicht sagen, aber eben, es war ja dann schon im Detail, aber auch nicht so viel. Und es ist halt auch ein Thema, was man sich mal zu Gemüte führen kann. Aber es ist auch nicht, wo ich jetzt da lag und sah, boah, das ist boah, richtig krass und boah, mein Hirn so ein bisschen. Weil am Ende, ich fand es einfach cool und erschreckend zugleich zu lesen, wie eben diese Parallelen zum echten Welt sind. Und auch wenn es ein Märchen ist, eben mit den Tieren, steckt da sehr viel Wahrheit drin. Deswegen würde ich eine 7 von 10 empfehlen. Ich finde, es sollte jeder mal gelesen haben, jeder mal sich ein bisschen damit befassen, so wie das so aufgebaut ist und dass man aufpassen sollte, wie und was und wo was in einem gesellschaftlichen Rahmen passiert. Denn auch wenn eine Revolution erstmal cool ist, muss es danach eben auch weitergehen und wie ja auch geschrieben wurde, als dass das Überzeugungsgrunde liegt eben, dass die Revolution am Ende nur eine Verschiebung ist, so von den Machtverhältnissen und dass man da dann eben aufpassen sollte. Nur weil es früher dann verklärt wurde, dass früher alles schlecht war, heißt nicht, dass jetzt alles gut ist. Das nur mal so dahingesagt. Ja, dann war es das schon mit dieser Folge wieder. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen. Papierschnitt. Bis dann.